Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen, verehrtes Präsidium, meine Damen und Herren. Sie haben eben gehört, wo ich herkomme. Das heißt, ich komme aus Deutschland und bin aufgewachsen in dem ehemals kommunistischen Teil in der DDR. Ich bin kein Jurist, das heißt, über die konkreten Fragen der Ausgestaltung der Menschenrechte, über die konkreten juristischen Probleme können Ihnen hier andere im Raum mit großer Sicherheit Konkreteres und juristisch Richtiges sagen. Ich bin in diesem Sinne eher ein Praktiker. Ich war in meinen jungen Jahren eher ein politischer Aktivist in einer autoritär gestalteten Gesellschaft und habe dann in den letzten knapp 25 Jahren Erfahrungen gemacht im Deutschen Bundestag als Mitglied im Auswärtigen Ausschuss und jemand, der der Frage des Verhältnisses von Politik und Menschenrechten einerseits nachgedacht, andererseits versucht hat, dieses zu praktizieren. Insofern will ich einmal ein paar Dinge erzählen aus meinem Erfahrungshorizont, einmal aus diesem ersten Teil meines Lebens und dann aus diesem zweiten Teil meines Lebens, dann nach 1990. Wenn man die Situation in der DDR betrachtet, so ist das etwas, das hier natürlich in der Sowjetunion damals nichts Fremdes war. Das heißt, die Erfahrungen dürften sich in manchem durchaus geähnelt haben. Und das beginnt schon damit, dass man überhaupt die Frage sich stellt, was ist eigentlich Recht? Und was bedeutet dies, Rechte zu haben? Denn man darf nicht vergessen, die Gesellschaft war bestimmt immerhin durch ein Satz eines im 19. Jahrhundert sehr prägenden, für das 20. Jahrhundert sehr prägenden Mann, der mit Namen Karl Marx, und ohne dass ich glauben würde, dass das, was wir Erfahrungen gemacht haben, dann in Sowjetunion und DDR unmittelbarer Ausfluss dieses Philosophen und Theoretikers gewesen wäre. Da gab es große Unterschiede. Aber an einem Punkt war dies durchaus der Fall, und zwar in Bezug auf die Haltung zum Recht, weil bei Karl Marx sehr klar ausgedrückt wurde, dass das Recht ein Instrument der herrschenden Klasse ist. Und damit war klar, dass Recht etwas ist, das nicht über dem Staat steht und das nicht etwas ist, an das sich ein kommunistischer Staat halten müsste, sondern es ist ein Instrument, um seine Interessen durchzusetzen, sowohl im eigenen Land als auch international. Dies ist eine, wie ich finde, sehr einprägsame Formel und wiederum eine, mit der man dann auch eine ganze Menge versteht von konkretem Verhalten von Staaten. Und da wir alle natürlich mit der Veränderung von Verhältnissen noch lange nicht die notwendigen Veränderungen in unseren Köpfen vollzogen haben, prägen natürlich solche langjährigen Erfahrungen weit über das Bestehen eines solchen Systems hinaus. Es ist gesagt worden, dass ich in der DDR im kirchlichen Raum aktiv war, das heißt, die Kirche in der DDR, anders als in der Sowjetunion, war durchaus ein Raum, in dem eine gewisse Unabhängigkeit da war. Das heißt, es war der einzige gesellschaftliche Raum, in dem sozusagen der Staat nicht unmittelbar eingreifen konnte, weil die Dinge intern relativ selbstständig geregelt wurden, sodass ich selber die Chance hatte, auch in dieser Zeit schon Erfahrungen damit zu machen, wie Entscheidungsfindung und Rechtsetzung geschieht. Und dies ist einfach ein deutlicher Unterschied. Die Erfahrung in der DDR war natürlich die, dass man eigentlich davon ausgehen musste, und die Praxis und Erfahrung bewies das, dass jeder Bürger eigentlich zu jeder Zeit vors Gericht gestellt werden konnte und verurteilt werden konnte, weil es immer irgendein Gesetz gab, das dieses ermöglicht hat. Das heißt, es war das klare Bewusstsein und eben auch die breite Erfahrung, dass es immer ein Gesetz gab, dass, wenn diejenigen, die herrschten, es wollten, man aus dem Verkehr des öffentlichen oder überhaupt des zivilen Lebens herausgezogen wurde. Und insofern war die Gesellschaft geprägt durch Angst. Das heißt, man kannte seinen Rahmen und jeder wusste, wenn er sich unliebsam verhält, dann muss er damit rechnen, dass er Konsequenzen zu tragen hat, weil es eben diese Möglichkeit immer gibt. Es ist eben der Unterschied zu einem Rechtsstaat, wo hier es ein klares Verfahren geben muss und wo der Staat sich an die eigenen gesetzten Regeln halten muss. In einer solchen Situation war dies sehr grundlegend anders. Insofern war es aber für uns von zentraler Bedeutung, überhaupt dann nach Rechtstexten zu suchen, die uns versuchten, wenigstens den Anschein von Sicherheit zu geben. Und in den 70er Jahren zum Beispiel, obwohl dies nicht unmittelbar geltendes Recht war, waren etwa die Texte der KSZE, der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit von 1975 oder dann die Nachfolgetexte in den 80er Jahren aus Madrid und den späteren Nachfolgekonferenzen, waren für uns wesentliche Texte, die auch in der DDR veröffentlicht wurden. Interessant, und das gehörte zu der Vereinbarung und zu dem Rechtstext der Nachfolgekonferenzen, dass diese eben im Land veröffentlicht werden. Was hat die DDR damals gemacht? Sie hat sie millionenfach veröffentlicht. In der Tagespresse. Das heißt, jeder weiß, die Tagespresse ist das Vergänglichste, was es gibt. Am Tag danach ist sie schon nicht mehr zu bekommen. Das heißt, man kann dann sagen, es war millionenfach veröffentlicht und gleichzeitig war es eigentlich dem normalen Bürger dann nicht mehr erreichbar, weil auch die Stellen, an denen man die Gesetzestexte in Berlin kaufen konnte, da war das meist vergriffen. Das heißt, man hat den Text nicht mehr bekommen. Und es war zum Beispiel eine gewisse Dienstleistung, dass ich, der ich dann Pfarrer der evangelischen Kirche war, dass wir diese Texte vorrätig hatten, vervielfältigt hatten, Kopien gemacht haben und den Leuten diese Texte in die Hand gaben und sagten, dies hat unsere Regierung unterschrieben, darauf könnt ihr euch berufen. Solche Erfahrungen waren wichtig, weil die Mutigeren unter den Bürgern dies dann auch taten. Und an der Schule, am Arbeitsplatz oder wo auch immer man die Repräsentanten des Staates, der Öffentlichkeit damit konfrontieren konnte, dass bestimmte Rechte gelten und zumindest ein gewisser Rechtfertigungszwang dadurch entstand. Zu einem Rechtsstaat gehört das staatliches Handeln, dem Recht entsprechend angefragt oder vor Gericht eingeklagt werden kann. Solche Instanzen gab es damals in der DDR nicht. Es gab keine Verfassungs- und auch keine Verwaltungsgerichte. Es gab Eingaben. Das ist systematisch gesehen so etwas wie die Bitte an den guten Fürsten oder auch eben nicht guten Fürsten. Das heißt, diese Eingaben wurden an die Stelle gerichtet, die selbst die handelnde Stelle war, das heißt an die gleiche Verwaltungsinstitution. Und das war sozusagen die Bitte des Bürgers, das nochmal zu überdenken. Es ist erstaunlich gewesen, dass durchaus so etwas dann auch zum Erfolg führen konnte. Das heißt, also wenn man dann Eingaben schrieb, dann hat das durchaus mal seine Erfolge haben können, wenn es darum ging, eine Wohnung zu bekommen oder eine Reparatur machen zu lassen oder eine Ausbildung dann doch zu bekommen, nachdem man erst einmal abgelehnt worden war. Solche Prozesse waren möglich, insbesondere wenn dann auch andere mit einbezogen waren oder aus dem Bereich des Kollektivs und der Gesellschaft man sich da engagierte. Insofern gab es gewisse Regelungsmechanismen, aber weit entfernt vom Recht, weil natürlich es keine unabhängigen Instanzen waren und keine klar formulierten Regeln es dafür gegeben hat, sodass das Leben in dieser Situation der ständige Kampf war, Öffentlichkeit herzustellen, Aufmerksamkeit auf bestimmte Fälle zu haben, weil auch natürlich in einer solchen Situation jede Öffentlichkeit unbequem war, verhindert werden musste. Und dann stand der Staat vor der Frage, denjenigen aus dem Verkehr zu ziehen oder dann doch vielleicht doch dem zu folgen. Das war Ermessensfrage und konnte vorher nie wirklich beobachtet werden. In einem solchen Gefüge war es natürlich von zentraler Bedeutung, deutlich zu machen, dass Recht Institutionen braucht. Institutionen, die unabhängig agieren und die aufgrund dieser Institutionen und damit auch eine klare Gewaltenteilung dann Recht wirklich durch und umsetzen. Und wir haben in den 80er Jahren dann durchaus eine ganze Reihe, man kann, würde heute sagen, politischer Bildungsarbeit gemacht mit Seminaren, mit Rollenspielen, um den Menschen überhaupt deutlich zu machen, wie Recht entsteht. Weil angesichts der Situation von Rechtlosigkeit natürlich auch in den Köpfen kein Bewusstsein von Recht entsteht. Das heißt, von der Geltung von Recht entsteht. Man hatte gewisse moralische Grundlagen, aber Moral ist nicht automatisch Recht. Und dieses miteinander ins Verhältnis zu setzen und nicht zu glauben, dass wenn ich mich im Recht fühle, dass dies dann auch schon gleichzeitig Rechtsetzung ist. Das waren und das sind für Menschen, die eben nicht von vornherein in rechtsstaatlichen Strukturen aufwachsen, durchaus nicht ganz leichte Bildungs- und Erfahrungsprozesse, dass überhaupt erst einmal festgestellt werden muss, wie kann Recht gesetzt werden. Und wir dann natürlich auch feststellen müssen, es gibt gesetztes Recht, das Unrecht ist. Damit sind wir bei der nächsten Kategorie, die gerade wir Deutschen haben. Denn in der Zeit des Nationalsozialismus, genauso wie in der Zeit der DDR, gab es natürlich durchaus Recht, von dem wir von den Werten her, von denen wir heute dies verstehen, sagen müssen, dieses Recht war Unrecht. Dazu würde man in Südafrika Apartheid zählen. Dazu zählt man viele Gesetzgebungen an Rassendiskriminierung und vieles andere in der Zeit des Nationalsozialismus jenseits der schlimmen Verbrechen. Aber schon die Tatsache, dass auch gesetztes Recht Unrecht sein kann, ist eine Erfahrung, die natürlich dann von Kriterien her belegt ist und die einen notwendigen Diskurs braucht. Und insofern war es dann mit der Friedlichen Revolution nach den ganzen Umbrüchen 1989-90 auch wiederum eine wichtige Erfahrung zu sagen, wie gehen wir mit denen um, die zwar dem Gesetz gefolgt sind, aber gleichzeitig nach rechtsstaatlichen Bedingungen Unrecht geschaffen haben. Das war für den Einigungsprozess in Deutschland eine zentrale Frage. Und das Ergebnis war, dass man ganz klar erklärte, man kann nicht rückwirkend etwas für Unrecht erklären oder jemanden haftbar machen, der in der Zeit, als es galt, dieses Gesetz nicht als gesetztes Recht einklagbar war. Sodass im Ergebnis das dann war, dass für die Zeit der Ermittlungen auch für Verbrechen gegen Menschlichkeit oder andere gegen Menschenrechtsverbrechen nach 1990 zwei Bedingungen erforderlich waren. Einmal, dass nach dem westdeutschen Recht dies strafbar sei und auch nach dem Recht der DDR. Das heißt, nur dann, wenn auch das Recht der DDR selbst gebrochen worden war, dann konnte es strafbar sein. Das ist durchaus oft genug passiert, denn es gab manche Regelungen in der DDR, da Recht eben nicht das Maßgebende war, stand es eben nur auf dem Papier. Und insofern konnte durchaus manches dann auch nach 1990 auch noch in einem juristischen Prozess juristisch verfolgt werden, aber natürlich ausgesprochen wenig und sehr begrenzt. Für uns, die wir in den 80er Jahren dann in der Opposition waren und dann ab Ende der 80er Jahre nicht zuletzt durch die Reformen und die Veränderungen durch Gorbatschow die Hoffnung hatten, dass sich bei uns nun wirklich etwas ändern kann und was dann ja auch gelang 1989. Wir wollten eben dann nicht nur einklagen, dass die Herrschenden eine andere Politik machen, sondern dass eben Recht gesetzt wird, und das setzte dann die Konstituierung von Gewaltenteilung aus, die Etablierung von Institutionen des Rechtes. Insofern halte ich es für eine zentrale Frage, dass wenn wir heute auch in der internationalen Politik von notwendigen Demokratisierungsprozessen reden, dass wir, wie ich finde, in sehr viel stärkerem Maße das Thema der Rechtsstaatlichkeit in den Vordergrund stellen müssen, weil Rechtsstaatlichkeit die zentrale Grundlage jeden demokratischen Prozesses ist und im Grunde die Grundlage und der Anfang des Ganzen zu sein hat. 1990, ich will jetzt ja keinen historischen Vortrag halten, aber dann war es doch von zentraler Bedeutung, dass wir nach der deutschen Vereinigung, nach der Akzeptanz auch der Sowjetunion über diesen Prozess und der Alliierten, ist im Rahmen der KSZD, und diese erwähne ich deshalb wieder, die Charta von Paris gab. Ich glaube, dass dies ein sehr grundlegender Text ist, den es sich lohnt, auch nachträglich immer wieder zu lesen, weil er eine Verbindung darstellt zwischen diesem politischen Prozess des Umbruches und den Hoffnungen, die man damals hatte, dass nun wirklich gemeinsame Werte in Ost und West geteilt werden, dass demokratische Grundwerte gelten und auch Rechtsstaatlichkeit im November 1990 in der Charta von Paris. Wir alle hatten damals die Hoffnung, dass Frieden und Sicherheit gewährleistet sei und gewissermaßen die Zukunft des Rechtes nun wirklich beginnt. Wir sollten dann kurze Zeit danach größte Enttäuschungen erleben mit den Kriegen auf dem Balkan und allem, was danach dann neu auf uns zukam, was natürlich dann auch die Herausforderung war, wie internationales Recht überhaupt neu gesetzt werden kann. Wenn ich bedenke nun die Zeit der Außenpolitik, die ich selber erlebt habe, dann musste man durchaus sich oft die Frage stellen, wenn es um Recht geht und Politik, ob nicht das Papier allzu geduldig ist. Denn eines ist klar, geschrieben stehen kann vieles. Die Frage ist, wie geht man damit um? Und das betrifft durchaus nicht nur Dimensionen der Außenpolitik, sondern auch der Innenpolitik. Trotzdem glaube ich, dass es von zentralster Bedeutung ist, auch wenn die Erfahrung allzu oft wirklich die ist, dass das Papier geduldig ist. Es kommt schon darauf an, was jeweils geschrieben steht und was internationales Recht bedeutet. Und allein in diesen letzten 25 Jahren, muss ich sagen, hat sich international durchaus eine ganze Menge verändert, auch wenn man nicht sagen kann, dass die Welt insgesamt viel besser geworden ist. Aber zum Beispiel die Tatsache, dass die Frage der Einhaltung von Menschenrechten und das Einklagen von Menschenrechten und der Einhaltung von Menschenrechten in anderen Ländern nichts ist, das heute so leicht als Einmischung in die inneren Angelegenheiten betrachtet werden kann, ist ein immenser Fortschritt. Noch in den KSZE-Papieren war eines der 10 Prinzipien das Prinzip der Nicht-Einmischung in innere Angelegenheiten von Staaten. Und es hat sehr lange gedauert, bis sich doch relativ weitgehend zumindest die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass das Einklagen von Menschenrechten in anderen Ländern eben keine Einmischung in andere Angelegenheiten ist. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass es im Januar 91 war, oder 92, als dies in einer KSZE-Konferenz dann einmal ausdrücklich entsprechend benannt worden ist. Es war kurz nach dem, also 92 muss es gewesen sein, es war kurz nach dem Zerfall der Sowjetunion und damit der Frage, wie geht man künftig mit diesen Institutionen um, einmal mit der dann inzwischen OSZE, also Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit genannten Institutionen, aber natürlich auch künftig dann mit dem Europarat. Und damit sind wir, wie ich glaube, bei einer zentralen Frage. Und da ist gerade die Praxis des Europarates, wie ich finde, ausgesprochen wichtig und weiterführend, weil der Europarat die Institution ist, in der einmal die Dimension der Werte, die Dimension des Rechtes eine zentrale Kategorie ist, wenn dahinter auch wenig Sanktionsmöglichkeiten stecken. Aber das ist im internationalen Recht ja sowieso oft das Problem. Aber es ist wichtig, dass einmal man sich nicht nur zu diesen Rechten bekennt, sondern dass es auch ein Prozedere gibt, dieses immer wieder auf den Tisch zu legen. Insofern ist dieses der Nachfrage einer bestimmten Berichtspflicht bestimmter Defizite, dass dann Kommissionen genannt werden von der Parlamentarischen Versammlung, dass es Kommissionen gibt, die dann entsprechende Berichte über Defizite geben. All dies gehört zum Verfahren und damit immer die notwendige Öffentlichkeit. Ich erinnere mich gut an die 90er Jahre. Sie wissen es besser wahrscheinlich, das Jahr zu nennen, in welchem Russland dem Europarat beigetreten ist. Ich entsinne mich sehr gut der Debatte, die wir im Deutschen Bundestag dazu hatten, weil dies damals schon eine sehr ambivalente Frage war. Das heißt, sie wurde auch innerhalb des Ausschusses sehr unterschiedlich eingeschätzt und wir hatten heftige Debatten zu dieser Frage. Denn die Meinung der einen war die, dass wir doch froh sein können, wenn Russland sich zu diesem Wertesystem bekennt, wenn Russland diese Einhaltung der damit festgelegten Menschenrechtsstandards unterschreibt und als Prinzip sich dazu bekennt. Das war die eine Meinung, die ja durchaus nachvollziehbar ist. Die andere, die auch nachvollziehbar ist in meinen Augen, ist die, dass gesagt wurde, wenn wir jetzt Russland aufnehmen, wo sehr eindeutig viele dieser Standards bisher nicht eingehalten werden, wie glaubwürdig ist dann diese Institution noch? Und dies gilt übrigens nicht nur für Russland, das gilt genauso für die Türkei, das gilt für andere Staaten, bei denen die Defizite auch offensichtlich sind, sodass es dann so war, dass Deutschland im Endeffekt sich sehr klar für die Mitgliedschaft Russlands im Europarat entschieden hat, obwohl es durchaus starke und einzelne Stimmen gab, die dies auch im Deutschen Bundestag sehr skeptisch betrachteten. Ich glaube, dass diese Entscheidung richtig war, dass Russland Mitglied des Europarates ist, weil dieses Thema der Menschenrechte seitdem auf der Tagesordnung steht und nicht in der Versenkung verschwindet. Das heißt, weil dadurch es immer wieder ein klares Prozedere gibt, im Rahmen des Europarates, überhaupt der internationalen Politik, die Frage zu stellen, wie dies mit einzelnen Rechten in Russland aussieht. Und die Kritik am NGO-Gesetz, an der Frage der Medien und vieles andere, der Situation einer gelenkten Justiz, all dies sind Fragen, die seitdem auf der Tagesordnung stehen, die international auf der Tagesordnung stehen und die auch immer wieder in einem klaren Prozedere vorgebracht werden. Ich denke, dass es klar ist, dass Menschenrechtsarbeit nie ein Ende findet, Übrigens, wir haben in der Pause gerade vorher noch darüber gesprochen, das gilt nicht nur für Russland oder die Türkei, sondern es gilt auch für Deutschland, wo durchaus immer wieder konkrete Fragen, etwa im Umgang mit Migranten oder in der Dauer von Verfahren, angefragt wird von Seiten des Europarates, ob wir wirklich diesen Werten entsprechen und den uns auferlegten Verpflichtungen gerecht werden. Und dies ist gut so. Und von zentraler Bedeutung ist, dass es eben die Möglichkeit der Individualklage gibt. Das heißt, auch aus Deutschland, aber natürlich zurzeit gerade besonders eben auch aus Russland, gibt es eine ganze Fülle von Individualklagen, wo ein Staat verklagt werden kann. Das ist ein immenser Erfolg. Dass es international möglich ist, dass der einzelne Bürger, wenn er in seinem eigenen Staat nicht die Möglichkeit hat, dass die Verfahren zu einem angemessenen Ende kommen, dass er die Möglichkeit hat, im Rahmen der Europäischen Menschenrechtskonvention dort zu klagen. Und damit verbunden die notwendige Öffentlichkeit, damit verbunden die Frage, auch in der internationalen Politik, wie man damit umgeht. Wenn ein Staat Menschenrechte nicht einhält, ist dann ein ständiges außenpolitisches Thema. Es wird ja allzu oft in der Politik, auch in Deutschland, die Frage gestellt, ob diejenigen, die immer wieder von Menschenrechten reden, nicht die Moralisten sind und die anderen seien die Realpolitiker. Ich halte dies für eine ausgesprochen problematische Unterscheidung und bin davon fest überzeugt, dass Außenpolitik nur dann langfristig glaubwürdig ist und damit auch erfolgreich sein kann, wenn sie eben eine wertegeleitete Außenpolitik ist, die die Frage der Menschenrechte immer einbezieht. Das heißt nicht, dass alleine die Menschenrechte Außenpolitik bestimmen können, denn jeder Staat hat eine Fülle von Interessen, die in der Außenpolitik dann auch mit Berücksichtigung finden müssen. Das ist nicht zuletzt die Frage des internationalen Friedens und der Sicherheit. Das sind Umweltfragen und alle Fragen, die mit der Wirtschaft zusammenhängen. All dies betrifft Sicherheit und Wohlstand der Bürger und dies ist die Aufgabe des Staates, dieses zu gewährleisten. Aber all dieses ist dann eben auch verbunden mit Rechtsstaatlichkeit. Die Wirtschaft wird sich nicht entwickeln ohne Rechtsstaatlichkeit und dies ist etwa in den deutsch-russischen Beziehungen durchaus ein wesentliches Thema. Diese Beziehungen könnten sehr viel stärker, auch die wirtschaftlichen, sehr viel stärker und besser sein, wenn die Rechtsstaatlichkeit in Russland klarer und besser wäre, aber eben auch für die Einhaltung der Rechte für die einzelnen Bürger. Ich glaube, dass dieses ein zentrales Erfordernis bleibt, dass Außenpolitik auch die Frage der Menschenrechte immer wieder zum Thema macht. Das heißt nicht, dass alles in der Außenpolitik von Menschenrechten bestimmt sein kann, aber dass eines ebenso gilt, never to forget it. Das heißt, es muss immer präsent bleiben, es muss immer eine Dimension sein eines Staates, auch eines sehr starken Staates, einen sehr starken Staat wie Russland oder wie China gegenüber, ist es wichtig, diese Dimension deutlich zu machen. Weil sie eben nicht eine Dimension von außen ist, sondern sie ist eine Dimension an der Seite der Bürgerinnen und Bürger dieses jeweiligen Landes zu stehen, die auch gegenüber ihrem eigenen Staat Rechte haben. Und Staaten sind Staaten, aber Außenpolitik darf nicht nur das Interesse von Staaten zum Ziel haben, sondern es muss zum Ziel haben, die Rechte der Bürger, ihre Zukunftsmöglichkeiten und dazu gehört, dass sie ihre Würde behalten und dass diese Würde international anerkannt wird. Vielen Dank.
Mr. Mikkels, спасибо большое. Из вашего выступления в очередной раз убеждаешься, что мы не зря здесь все собрались из разных стран, потому что у нас, в принципе, многие есть точки соприкосновения, одни проблемы, вопросы. Вот вы говорили о том, что в какой-то момент были проблемы с текстами международных документов, международных договоров по правам человека, была проблема доступа к этим текстам. В принципе, то же самое было и у нас. Об этом писали преподаватели, профессоры права в России. Вот. Но сейчас эта проблема, в принципе, наверное, решена. У нас даже нет сейчас проблем доступа к постановлениям Европейского суда по правам человека, даже на русском языке. Если есть желание, можно все найти. Но, как вы сказали, процесс продолжается, а сейчас стоит вопрос о том, чтобы были специализированные учебники по Европейской конвенции, по каждому конкретному праву, закрепленному в Европейской конвенции. Это, наверное, одна из задач, которая будет стоять перед будущей школой, Уральской школой по правам человека. Спасибо еще раз за выступление. Может быть, у участников будут вопросы? Там нужно микрофон нажать, кнопочку на экране.
Господин консул, вы сказали, периодически говоря о правах человека, вы Россию ставили в один ряд с Турцией, либо с Китаем. Не кажется ли вам, что это все-таки стереотип, который уже надо потихоньку преодолевать? Я думаю, работая у нас на территории Урала, мы потихоньку с вами будем работать в этом направлении, потому что можно говорить все, что угодно, но то, что сегодня, вот, например, в этом зале находится такая острая правозащита, которую немыслимо представить там, в Китае, в Турции и каких-то еще странах, это точно. То, что надо потихоньку, наверное, европейским государствам уходить от стереотипов того, что в России все плохо с правами человека, вам не кажется, что уже... И даже уровень нашей конференции говорит об этом.
Ich kann Ihnen ausdrücklich zustimmen, dass die Tatsache, dass Sie dieses Seminar hier haben, ein deutlicher Fortschritt ist gegenüber früheren Jahrzehnten. Natürlich ist dies eine widersprüchliche Wirklichkeit. Und mir liegt es ferne, Russland und China gleichzusetzen. Ich bin überhaupt sehr skeptisch damit, dass man Länder gleichsetzt, denn sie sind immer jeweils sehr spezifisch. Die Menschenrechtssituation in Russland ist sehr spezifisch und man kann gleichzeitig sehr Unterschiedliches erleben. Sie können erleben, dass Prozesse sehr sauber ablaufen. Sie können andere Prozesse sehen und so schätze ich etwa den Fall Chodorkowski ein, wo ich der festen Überzeugung bin und glaube, dies auch schon deutlich gezeigt werden kann, dass dies wirklich eine gelenkte Justiz ist, um jemanden politisch auszuschalten. Wenn es um die Frage des Versammlungsrechts geht und der Partizipationsbeteiligung, kann ich nur sagen, halte ich das NGO-Gesetz für ziemlich verheerend. Oder dass eine Institution, die von außen Geld erhält, um hier zu arbeiten, dass die sich als ausländischer Agent definieren muss, halte ich für einen Skandal in Bezug auf die Menschenrechte. Insofern ist die Wirklichkeit differenziert. Ich weiß gleichzeitig, dass es noch Institutionen gibt, die das tun, die mit großem Engagement und mit großem Mut hier in Russland aktiv sind. Und dass dieses Gesetz auch nicht überall gleichermaßen durchgesetzt wird. Übrigens, auch das erinnert mich an die DDR, wo es Gesetze gab, die noch jeweils nach unterschiedlichen Gustos dann entsprechend angewandt worden sind. Und auch die Rechtssituation ist das eine und die Rechtswirklichkeit ist das andere. Das gilt übrigens nicht nur in Russland. Das gilt auch in anderen Ländern. Ich bin also entfernt davon, zu sagen, dass in Russland alles schlecht ist, dann säßen sie nicht hier. Ich muss aber sagen, es gibt noch manches Schlechtes, deshalb ist es gut, dass sie hier sitzen, weil auch in Russland eben es Menschen braucht und das gilt überall so, die für Rechte eintreten. Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und die Einhaltung von Menschenrechten ist nur möglich und nicht nur in Russland, auch in Deutschland, wenn Menschen sehr genau darauf Acht haben, jeder Staat braucht es, dass Menschen das, was als Recht gesetzt ist, dass Menschen darauf achten, dass es auch in seiner Wirklichkeit durch und umgesetzt wird. Und die Tatsache, dass man in dieser Weise aktiv sein kann, dass man Partizipationsrechte hat und nicht nur Schutzrechte, sondern die Möglichkeit hat, aktiv zu sein als aktiver Bürger ist eben auch ein Teil dieses Menschenrechts. Und da ist Russland natürlich deutlich weiter, als es in China der Fall ist. Ob das im Vergleich zur Türkei so ist, das mögen dann die jeweiligen Länderspezialisten sagen. Ich sehe da eher Russland und die Türkei auf gleicher Ebene und China dann durchaus als ein Land, in dem die Schwierigkeiten noch sehr viel größer sind. Aber wie gesagt, mir geht es heute nicht darum, Vergleiche anzustellen. Dazu braucht man sehr viel präzisere Beschreibungen, präzisere Untersuchungen. Mir geht es darum, deutlich zu machen, dass das, was Sie hier machen, solche Seminare, solche Beschäftigung für ein Land ausgesprochen wichtig ist. Und die Tatsache, dass Sie hier sind, die Tatsache, dass es Menschen gibt, die nach solchen Menschenrechten fragen, fragen nach den Prozedere, nach der Durchsetzbarkeit, das allein schon ist ein Zeichen, dass es nicht nur Hoffnung gibt, sondern dass man auf einem guten Weg ist. Vielen Dank.
Спасибо. Еще вопрос? Пожалуйста. Нужно нажать.
Ah, ja. Mein Name ist Ernestus von Rent und grüß Gott. Das ist alles sehr schön, was Sie sagen. Meine Frage ist, welches Kontrollorgan gibt es innerhalb der Schweiz, innerhalb des Europarates bezüglich der eigenen Länder in Europa, wie zum Beispiel die Schweiz, wo sehr massive Menschenrechte verletzt werden. Unter anderem die Rechte von Herrn Professor Roth, ich nenne das direkt, weil ich habe sein Mandat, für ihn zu sprechen. Der sitzt seit 2 Jahren fest in einem Pflegeheim unter grauenvollen Voraussetzungen. Ich habe alles getan. Ich bin an die Grenze der Rechtsstaatlichkeit, also der Legalität eines Landes angelangt. Wie verhält man sich da im Europarat gegenüber den Ländern, wie zum Beispiel Schweiz und andere, die so drastisch die Gesetzgebung missachten, speziell die eigene Gesetzgebung?
Ich kann Ihnen natürlich zu diesem konkreten Fall jetzt nichts sagen. Klar ist, dass Sie ja eben davon gesprochen haben, dass es schon um die eigene Gesetzgebung geht, und damit haben Sie schon das klare Prozedere fortgeschrieben, dass einerseits alle Rechtsmittel im eigenen Land ausgeschöpft sein müssen und dass es dann die Möglichkeit gibt, auf der Ebene der europäischen Gesetzmäßigkeit, das heißt des Europarates, des europäischen Gerichtshofes, diese Dinge einzuklagen. Leider, und das wissen wir alle, braucht dies Zeit. Aber normalerweise kommt dies entsprechend zu einem Ende. Andere Wege gibt es nicht, außer denen, die Sie jetzt hier gewählt haben, der Öffentlichkeit. Ich halte es überall für eine wesentliche Dimension des Rechtes, dass man eben nicht nur die Gerichte damit beschäftigt, sondern dass man auch die Öffentlichkeit damit beschäftigt, dieses auch mindestens genauso wirksam wie die Ebene der Gerichte, und dies empfehle ich Ihnen in dem hier unbekannten Fall ebenfalls.
Еще будут вопросы? Если позволите, один вопрос, мистер Мекель. Вы говорили про тексты, про просвещение граждан. И вчера об этом вице-губернатор говорил с этой трибуны, ну, что граждане должны знать про свои права. А что вы можете сказать по поводу представителей правительства? Вот вы из вашего опыта, как министр иностранных дел, как депутат Бундестага, насколько представители правительства были знали те обязательства международные по защите прав человека? И, может быть, какие-то были специальные курсы подготовки, перед подготовки для именно представителей правительства?
Damit haben Sie wirklich einen wichtigen Punkt getroffen. Der demokratische Abläufe und Entscheidungsabläufe insgesamt betrifft, weil ein Abgeordneter, und das betrifft nicht nur den speziellen Fall der Menschenrechte, weil ein Abgeordneter normalerweise eben wirklich, oder nicht normalerweise, grundsätzlich nicht alle Gesetze kennen kann. Das heißt, es gibt auch in Parlamenten eine entsprechende Arbeitsteilung. Ich selber, der stärker in der Außenpolitik tätig war, habe etwa von Gesundheitswesen oder Arbeitsrecht überhaupt keine Ahnung. Das heißt, in meiner eigenen Fraktion im Deutschen Bundestag, dem ich lange angehörte, war es so, dass ich mich darauf verlassen habe, dass die Kollegen, die dort Spezialisten waren, dass die sich intensiv damit beschäftigen. In Fraktionssitzungen wird dann darüber diskutiert und man versucht, dem zu folgen, dass zumindest die Grundsätze, dass man die versteht, worum es geht. Aber die konkrete Beurteilung des einzelnen konkreten Falles, etwa wenn es um ein Pharmaziegesetz geht oder um die Rentenpolitik, dann bin ich, und das geht in jedem Parlament so, bleibt einem nichts anderes übrig, als im Vertrauen auf die Kompetenz derer, die in der Fraktion diesen Rat machen, gibt es die Beschlüsse und dann folgt man diesen Beschlüssen. Das heißt, dass dies auch in Fragen konkreter Menschenrechtsfälle so ist. Natürlich wird es so sein, dass in einem demokratischen Staat, und ich glaube, das für den Deutschen Bundestag in Anspruch nehmen zu können, die große Mehrheit die wesentlichen Texte kennt, wenn auch vielleicht nicht wörtlich im Kopf hat, aber doch die Grundorientierungen kennt, und dass es eine Kultur gibt, eine öffentliche Kultur, diese Fragen für zentral zu halten, sodass man mit Menschenrechtsfragen auch im Deutschen Bundestag über die Parteigrenzen hinweg sehr schnell Einigkeit hat und sehr schnell dann auch zu Urteilsbildungen finden kann. Wie das dann konkret aussieht, wenn es um das Ausland geht, im Verhältnis von Außen und Politik, Menschenrechtsfragen und anderen Interessen, darüber habe ich kurz angedeutet, gibt es durchaus immer wieder auch unterschiedliche Positionen. Aber wenn es um den konkreten Einzelfall geht, gibt es normalerweise eine große Einhelligkeit im Deutschen Bundestag. Aber ich wollte eben auch dies andere deutlich machen, dass nicht jeder Abgeordnete in jedem Bereich Fachmann ist und dass hier eine Arbeitsteilung erfolgt und dass ein Vertrauen auf Verlässlichkeit da sein muss, wenn man politisch handlungsfähig sein will. In den Regierungen ist es dann noch eine andere Sache, weil es dort natürlich eine Verwaltung gibt. Dort gibt es die professionellen Mitarbeiter in den jeweiligen Fachbereichen. Aber umso wichtiger ist es, dass Abgeordnete durchaus übrigens eine längere Zeit im Parlament sind, um auch besser qualifiziert zu sein, dann wirklich Kontrolle gegenüber der Regierung ausüben zu können. Weshalb es zentral ist, dass man der Regierung das Leben im Parlament nicht leicht macht. Das heißt, der Minister oder der Staatssekretär, der in den jeweiligen Ausschuss kommt, muss schon möglichst mit sehr qualitätsreichen Fragen konfrontiert werden, damit man der Regierung die Entscheidungen nicht leicht macht. Und dies gilt gerade, wie ich glaube, für Menschenrechte. Jeder Politiker, übrigens unterscheidet er sich damit nicht von anderen Menschen, denn man kann auch sagen, jeder Mensch möchte es ja normalerweise möglichst bequem haben. Es einem Politiker unbequem zu machen, indem man ihn immer wieder mit Menschenrechtsverletzungen konfrontiert, ist die Aufgabe von Menschenrechtspolitik. Sowohl im Lande selbst, von Menschenrechtsaktivisten, Öffentlichkeit zu schaffen, als auch in der internationalen Politik. Auch wenn man nicht in jedem Gespräch mit einem Politiker eines anderen Landes, wo es Menschenrechtsverletzungen gibt, nur darüber reden kann, weil es eben auch anderes zu klären gibt, muss dies ein Thema sein, das immer wieder sehr deutlich in der Öffentlichkeit da ist. Und dies gilt für Russland genauso wie für andere Staaten, wo es Probleme gibt. Es ist wichtig, dass diese international immer wieder zur Sprache gebracht werden, denn Menschenrechtsverletzungen dürfen nicht versteckt werden können. Und dies ist Aufgabe nicht nur von Politik, sondern auch von Zivilgesellschaft, dazu beizutragen, Öffentlichkeit zu schaffen. Insofern wiederhole ich noch einmal, die Durchsetzung von Menschenrechten ist einerseits die Dimension der Rechtswege und zum anderen, und ich glaube mindestens gleichrangig damit, die Frage des Herstellens von Öffentlichkeit in diesen Fragen.
Спасибо большое, мистер Меккель.